Zirkularbriefe oder Bücher sind Schriftstücke, die der Kommunikation von Gruppen dienen. Häufig, nach strenger Ordnung und unter festgelegter Reihenfolge und Verweildauer, wird das Schriftstück innerhalb der Gruppe weitergereicht und ergänzt. Es ist nicht unüblich, eine Strafzahlung zu vereinbaren, um die zeitnahe Zirkulation des Schriftstücks aufrechtzuerhalten. In Zeiten vor der digitalen Vernetzung, wie wir sie heute kennen, war so die Aufrechterhaltung eines lebhaften, schriftlichen Kommunikationsgeflechts möglich. Keine Ferne darf uns kränken, denn uns hält ein treu Gedenken. Dieser Vers des Dichters Emanuel Geibel dient 5 Absolventinnen der Höheren Mädchenschule Korntal, dem Fünfbund, wie sie sich nennen, als Motto für ihren Zirkularbrief, den Juli H. am 19. August 1903 ins Leben ruft. Sie setzt Statuten auf, die die jeweilige Verweildauer des Briefes regeln.
Überschreitung kostet pro Tag 5 Pfennige.
Nachdem die Mädchen in Korntal in Sprachen, im Rechnen und auch ein wenig in den Naturwissenschaften unterrichtet wurden, erlernen sie nun die praktischen Dinge, die eine höhere Tochter beherrschen muss. Kochen, nähen, bügeln, tanzen und ein wenig Krankenpflege. Else lernt im Aachener Luisenhospital kochen.
Bis jetzt durfte ich jeden Morgen mit der Küchenschwester eine süße Speise machen. Doch durfte ich noch nie die süße Speise auf dem Feuer selbst anrühren, da die Schwester viel zu sehr Angst hat, sie möchte mal bei mir anbrennen. In der letzten Woche lernte ich Braten aufsetzen und die Soßen machen. Für die Kranken dritter Klasse werden täglich ungefähr 32 Pfund Rindfleisch gekocht. Das hört sich wohl viel an, soll aber für 200 bis 300 Personen reichen. Um 12 Uhr kommen die Schwestern und Wärter von den 6 Stationen der dritten Klasse und von der Kinderstube und holen in Eimern und Schüsseln das Essen für ihre Kranken. Das auch besser gekochte Essen für die Privatkranken wird in einzelnen Portionen mit dem Aufzug auf die Damen- und Herrenstation gezogen, wo dann die mit den Nummern der Zimmer bezeichneten Tabletts zu den verschiedenen Kranken gebracht werden.
Und im März 1904 berichtet sie:
Am letzten Montag war unser Schlussabend vom Tanzkränzchen. Wir wussten, dass verschiedene Mädchen ihre Brüder mitbringen wollten, damit wir doch wenigstens einmal Gelegenheit hatten, mit Herren zu tanzen. Natürlich waren wir ein bisschen ängstlich drauf, aber es war doch sehr nett. Am 1. Mai trete ich in die Gewerbeschule ein, um Kleider nähen zu lernen. Davon kann ich euch dann das nächste Mal erzählen.
Juli W. wird im elterlichen Haushalt gebraucht.
Vergangene Woche hatten wir Wäsche. Donnerstag und Freitag waren Bügeltage. An Chemisetten und Hemden habe ich mich noch nicht versucht. In den letzten Wochen hatten wir immer besondere Arbeiten. Zum Beispiel Butlerei, wo wir alles Rosshaar von 4 Matratzen selbst abzupften.
Juli H., die Intellektuelle im Fünfbund und von ihren Freundinnen Professor genannt, mahnt zu einem ernsteren Ton im Rundbrief.
Ich habe die Hausarbeit ganz gern. Nur soll die Weiterbildung meines Geistes nicht vernachlässigt werden. Unsere Freundschaft soll nicht in geistige Genusssucht ausarten, sondern man muss den gegenseitigen inneren Fortschritt im Auge behalten. Freiheit, du mein bestes Gut, du mein Sinn und Streben. Bis zum letzten Tropfen Blut weih ich dir mein Leben. Vielleicht ist manchen unter euch das Gedicht zu revolutionär. Sagt's nur, das ist mir einerlei. Ich gebe mich, wie ich bin, wenigstens vor euch. Anderen Leuten gegenüber halte ich freilich mit meinen Ansichten zurück. Sonst gilt man für unbescheiden, frühreif, blaustrumpfig, unweiblich.
Auch zum Tanzen hat sie eine dezidierte Meinung.
Nicht, als ob ich das Tanzen für was Sündliches hielte. So eng und beschränkt bin ich nicht, weil ich es für Grazie und gesellschaftliche Gewandtheit durchaus nötig halte. Ich werde hier von Dezember ab einmal wöchentlich in die Tanzstunde gehen und hoffentlich meiner Grazie etwas aufhelfen. Ein Abend für Abend auf Bälle gehen halte ich natürlich für ganz unrichtig. Nicht nur für ungesund, sondern auch für verflachend, weil Ballgespräche nicht sonderlich bildend für den Geist sind.
Juli H.'s Mahnung veranlasst die Mädchen, sich der Diskussion ernsthafter Themen zuzuwenden.
Wie denkt ihr übers Heiraten? Schreibt Johanna. Es ist etwas Schönes um ein glückliches Brautpaar, bei dem man weiß, die gehören zusammen. Wenn man weiß und ahnt, die ergänzen sich einmal in der Ehe. Die werden sich gegenseitig in Liebe tragen und erziehen.
In einer guten, glücklichen Ehe kann das Weib am besten all seine körperlichen und geistigen Eigenschaften entfalten. Und sie, die Ehe, ist auch die beste Garantie für die Erhaltung der Gesundheit. Dass der Bildungsweg, das Alter, der Stand wenigstens ähnlich sind, ist sehr wünschenswert. Auch dass die Konfession dieselbe ist. Wird einem ein Eheglück, das alle genannten Bedingungen erfüllt, beschert, so ist auch das ein großes Gottesgeschenk. Aber wenn man eine Ehe schließt, wo diese Bedingungen nicht vorhanden sind, bindet man sich oft die schärfste Rute. Da ist auch das ledige Mädchen, wenn es sein Leben mit einem festen, ihm zusagenden Beruf ausfüllt, tausendmal glücklicher. Mit allem Träumen über Ehe verliert man gute Zeit. Sicher rechnen auf die Ehe kann keine. Deshalb ist meine Ansicht, dass jedes gesunde Mädchen einen festen Beruf für die Zukunft ins Auge fassen soll. Dass aber jedes Mädchen sollte es sich auch einen wissenschaftlichen Beruf zuwenden, gründlich hauswirtschaftliche Kenntnisse haben muss, um für die Aufgaben der Ehe, die später noch an sie, das Mädchen, herantreten können, gerüstet zu sein.
Juli W. und Else stimmen Juli H. zu. Hanni widerspricht ihr in einem Punkt.
Zur Ehe will ich nur kurz meinen Senf geben und sagen, dass es an und für sich eine ganz schöne Sache ist. Als Garantie für die Erhaltung der Gesundheit, wie du, liebe Juli H., schreibst, sehe ich sie nicht an. Im Gegenteil kann man viel öfter sehen, wie erst in der Ehe Krankheiten auftreten, von denen man vorher nichts wusste. Das ans Heiraten denken, als das größte Glück halte ich für falsch und verderblich. Und alle, die das tun, werden schwer enttäuscht werden. Das Beste ist natürlich ein fester Beruf. Und wenn man keinen hat, suche man sich lieber tausend andere Ideale als die Ehe.
Juli H. will diesen Widerspruch nicht gelten lassen.
Meine Behauptung, dass die Ehe eine Garantie für die Gesundheit des Weibes ist, halte ich doch fest. Es ist statistisch nachgewiesen, dass der Durchschnitt der verheirateten Frauen ein höheres Alter erreicht als die unverheirateten. Ebenso, dass viele Krankheiten bei letzteren viel häufiger vorkommen als bei Ehefrauen. Das ist ganz natürlich, denn von der Natur ist nun einmal das Weib für die Ehe geschaffen.
Auch Juli W.'s Ansichten teilt sie nicht.
Etwas überrascht hat mich eine Beweisführung in deinem Brief, liebe Juli W. Du hältst das Nicht-Sorgen-Müssen für Mann und Kinder für einen der Gesundheit der ledigen Mädchen günstigen Punkt. Ist denn nicht gerade dieses nur für sich selbst sorgen müssen der Grund des Unbefriedigtseins, der Hysterie und sonstiger Leiden der alten Jungfern? Deshalb muss, wenn einem Mädchen die Ehe versagt ist, an deren Stelle ein ernster Beruf mit seiner Verantwortung und Sorge treten. Das erhält frisch und gesund. Dann wird aus dem Mädchen gar keine alte Jungfer. Und nun möchte ich den Freundinnen fürs nächste Mal aufgeben, sie sollen sich über die passendsten Frauenberufe aussprechen.
Für Juristinnen und die mancherlei Berufe, in die sich die Frauen heutzutage drängen, bin ich gar nicht. Das kommt mir so unnatürlich vor. Und ich finde, es gäbe sonst so viel Gelegenheit, sich nützlich zu machen. Viele Mädchen könnten als Krankenpflegerin gebraucht werden. Freilich taugt da nicht jedes dazu. Ich selbst wohl auch nicht. Ich glaube, am meisten Freude würde ich haben als Kinderschwester, sei es in einer Gemeinde oder Krippe.
Am liebsten würde ich die Pflicht in einer Wärterin in einer Kinderkrippe übernehmen. Dazu hätte ich die meiste Freude.
Juli H. bekundet ihr Interesse daran, als Pflegerin von Gemüts- und Nervenkranken zu arbeiten und schildert den Freundinnen diesen Aufgabenbereich.
Die Oberin ist die erste Gehilfin des Arztes, bekommt zwei eigene Zimmer, rund 800 bis 1200 Mark Gehalt. Erste Bedingung ist höhere Schulbildung. Außer den Heilanstalten kommen noch die Plätze an Sanatorien für Nervöse in Betracht. Hier ist auch Haushalt und Personalleitung erforderlich, aber auch viel gesellschaftliches Talent, um die oft sehr ausdrucksvollen, häufig den oberen 10.000 angehörigen Patienten zu befriedigen. Alle Sprachkenntnisse, Musik- und Handarbeitskenntnisse, eine Deklamationsbegabung, gutes Vorlesen, Charade spielen, Zeichnen, Sport, selbst Tanzen – alles kann man in diesem Beruf gelegentlich verwerten, gilt es doch, die Patienten angenehm zu beschäftigen, zu zerstreuen, kleine Gesellschaftsabende, kleine Feste etc. zu veranstalten. Alles, um die kranken Gemüter von trüben Gedanken abzulenken.
Ich könnte das nie. Meine Hauptsorge wäre, die krankhaften Gedanken und Ansichten der Kranken könnten sich mir mitteilen, da ich von jeher leicht zum Umstimmen war. Diese Erfahrung hat man schon oft gemacht, denn fast jeder Leiter oder Leiterin eines Nervensanatoriums hat eine kleine Eigentümlichkeit. Der Direktor der Heilanstalt Schussenried schart zum Beispiel immer mit dem rechten Fuß, wenn er spricht.
Hani selbst versorgt bei ihrem 18 Jahre älteren Bruder, einem unverheirateten Pfarrer, den Haushalt.
Die bekanntesten Frauenberufe habt ihr ja alle schon geschildert. Von den gelehrten, studierten Berufen zu reden, hat für uns keinen Wert mehr. Ihr habt alle Lust zu irgendeinem Beruf und würdet ihn aus eigenem Antrieb ergreifen. Das ist bei mir nicht der Fall. Bis jetzt wünsche ich nichts anderes, als bei meinem Bruder zu bleiben.
Für sie hat Julie W. einen Artikel in der Sonntagszeitung vom 19. November 1909 gefunden, welcher den köstlichen Beruf der Familientante als den dem weiblichen Wesen angemessensten nennt und jeden größeren Schwesternkreis dazu aufruft, eine auszulosen, um als Tante für alle anderen zu leben und zu sterben. Anfang 1910 stellt Johanna fest, dass der Fünfbund sich im Laufe der Jahre auseinandergelebt hat.
Ab und zu denke ich, dass wir uns bei einem Wiedersehen fremd vorkommen würden. Wir haben uns doch schon sehr lange nicht mehr gesehen. Jedes lebt sein Leben in anderer Umgebung. Jedes wird durch Charakteranlage und besondere Umstände in andere Bahnen gedrängt. Wir grüßen uns durch den Rundbrief fast wie wesenlos. Und doch hält unsere Mannigfaltigkeit ein festes Band zusammen. Das Bewusstsein, dass jedes von uns das Gute will. Und indem wir voneinander hören, in diesem Streben unterstützt werden.
Mit Hannis Hoch dem Rundbrief endet der Zirkularbrief am 11. Juni 1911.